Wie viele Nervenstränge lagen denn in den letzten Jahren und Monaten bei Ihnen blank?
Unendlich.
Du weißt ja, wie es am Anfang ist. Es sind die Schmetterlinge, es sind die Gefühle, es sind die Flugzeuge im Bauch.
Aber dieser Bunker ist schon ziemlich einmalig, also auch in seiner Komplexität. Wir haben auch ganz viele Bäume, das ist was ganz Ungewöhnliches. Also Bäume auf einer Dachbegrünung ist schon sehr selten.
Das ist ein super Aspekt, dass es kein privates Grün ist, sondern dass es dem Stadtteil zurückgegeben wird an der Stadt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Also das ist, glaube ich, das, was mich am meisten umgehauen hat, was Hitler eigentlich vorhatte mit diesem Bunker nach dem gewonnenen Krieg.
Moin, moin, Hamburg!
Nervenaufreibend und einzigartig ist das, über das wir hier in der kommenden guten Stunde sprechen werden. Über den grünen Bunker am Heiligen Geistfeld. Hitler ließ die Flaktürme, und dazu zählt auch der Hochbunker in St. Pauli, quasi als Burgen aus Beton errichten, die die Allmacht der Nationalsozialisten symbolisieren sollten. Nach Kriegsende wollte er sie zu Prachtbauten umfunktionieren lassen. Insgesamt gab es 16 Türme in Berlin, Wien und 4 in Hamburg. In Wien stehen noch alle Türme, in Hamburg noch 2 und einer davon, der Flakturm 4 am Heiligen Geistfeld. Und der sorgt als grüner Bunker weltweit für Aufsehen. Warum, erfahrt ihr hier im Podcast vom Magazin Der Hamburger, der Extraportion Hamburg-Liebe zum Hören. Ich bin eure Host Regine Marxen und freue mich, dass ihr dabei seid. Diese Folge wird unterstützt von Hamburg Ahoi. Zusammen stellen wir euch die Menschen und Orte vor, die Hamburg so besonders machen. Der grüne Bunker gehört definitiv dazu. Licht und Dunkelheit, Trauer und Hoffnung, Schuld und Sühne, all das verdichtet sich in diesem Bauwerk. Für mich die perfekte Abschlussfolge für 2023, weil sie einen so schönen Ausblick bietet auf 2024. Auch auf unsere erste Ausgabe im neuen Jahr. Sie erscheint am 1. Februar und der Bunker hat darin einen tollen Auftritt. Wir haben mit Booker Malte vom Übel und Gefährlich gesprochen, mit Alex von der School of Music, mit den Vintage Synthesizer Pros Frank und Sunny, mit Tobias vom Ensemble Resonanz und mit Kletterer Malte von Urban Apes. In dieser Podcast-Folge fokussieren wir uns vor allem auf den neuen Teil des Bunkers, auf die grüne fünfstöckige Mütze, die ihm seit 2019 verpasst wird und die ihn von ursprünglich 38 Meter auf eine Höhe von 58 Meter wachsen lässt. 60 Millionen Euro kostet dieses Projekt. Bauherr ist Thomas Matzen und seine Firma Matzen Immobilien KG. Bevor wir hören, was im und auf dem Bunker abgehen wird, schauen wir noch einmal kurz zurück, denn um dieses Projekt mit all seinen Spannungen zu verstehen, braucht es den historischen Kontext. Und der ist gewichtig. Albert Speer erdachte die Flaktürme auf direkten Befehl Hitlers hin. Architekt Friedrich Thams plante sie. 2400 Zwangsarbeiter wurden bei den Bauarbeiten eingesetzt. Ursprünglich standen am Heiligen Geistfeld 2 Bunker. Das ist charakteristisch für Flaktürme. Sie bestanden aus einem kleinen Leitbunker und einem großen Bunker, der den HamburgerInnen Schutz vor Luftangriffen bieten sollte. Oben auf dem Dach standen dann die tonnenschweren Flugabwehrkanonen. Der kleinere Leitbunker wurde in den frühen 70er Jahren abgerissen. Der graue Riese blieb. Ein Mahnmal der Geschichte. Das Stadtleben hat den Hochbunker nach dem Krieg irgendwie assimiliert. Er entwickelte sich zum Musik- und Medienbunker. Die erste Tagesschau ging hier am 26. Dezember 1952 auf Sendung. Der Fotograf F.C. Gundlach hat hier lange gearbeitet, bis 1992. Er hatte heimlich auf dem Dach Efeu gepflanzt. Und als der begann, herunterzuranken, rückte das Ordnungsamt an. Das ist irgendwie lustig, wenn man jetzt davor steht. 80% der sichtbaren Fläche der Bunkeraufstockung sollen begrünt werden. Das sind über 7600 Quadratmeter plus dem 300 Meter langen Bergpfad, der sich um den Bunker herum hinaufschlingt. Landschaftsarchitekt Felix Holzapfel-Herziger vom Büro L+ in der Schanze fand diese Idee sofort gut. Anfangs unterstützte er die Planung ehrenamtlich, schließlich übernahm er die Begrünungsarbeiten federführend. 4.700 Pflanzen und 16.000 Stauden finden auf dem Bunker ihre neue Heimat. Ganze Bäume stehen hier. Jeder wurde einzeln mit dem Kran aufs Dach geflogen. Wie hoch können Bäume auf einem Bunker überhaupt werden?
Also aktuell sind sie nur 3,50 Meter bis 4 Meter hoch, aber sie können eben 5 bis 6 Meter hoch werden. Yeah. Es sind alles kleinere Bäume, wenn man so will, die aus dem Gebirge kommen, aber eben auch 5, 6 Meter hoch werden können. Und die werden sowohl unten, von unten her verankert, als auch zum Teil in den kritischen Ecken, also Nordwestecke, Südwestecke, oben abgespannt über Seile nochmal zusätzlich.
Ich kann mir vorstellen, wenn so eine Pflanze hier oben heimisch werden möchte, müsste eine Menge einstecken können. Welche Kriterien hat denn die Wahl der Pflanzen beeinflusst?
Also bei Dachbegrünung geht es bei der Wahl der Pflanzen darum, dass sie eben trockenheitsresistent sein müssen, also auch mal weniger Wasser eben haben können. Dann müssen sie an der Stelle hier windunempfindlich sein. Das ist eine extreme Höhe, also bis knapp 60 Meter, 58 Meter. Und dann müssen sie eben mit dem Substrat auch zurechtkommen. Also das ist ja einfach stark mineralhaltig, also kein lehmiger Boden, wenn man mal das Gegenteil nehmen würde, sondern eben steinig, mineralisch.
Und die Wurzeln, ich meine, die werden ja nicht unbegrenzt Tiefe haben, oder?
Ja, da geht man, also für das Wurzelvolumen haben wir bei den Bäumen mindestens 9 Kubikmeter durchwurzelbares Volumen. Ja. Das ist schon ganz ordentlich und angemessen der Größe, die die Pflanzen erreichen, also bis 5 Meter ist das okay oder ausreichend. Ne? Klar, mehr geht immer, aber man muss auch eben die Statik des Gebäudes beachten. Und insofern sind 1 Meter Substrathöhe, 3x3 Grundfläche schon ganz ordentlich für so einen Baum.
Ich meine, das ganze Projekt ist ja ganz ordentlich und eigentlich klingt es gar nicht nach einem typischen Projekt für einen Landschaftsarchitekten, der Sie ja eigentlich sind, hier in der Schanze beheimatet mit dem Büro. Wie ungewöhnlich ist das Projekt für Sie?
Das Projekt ist für uns natürlich sehr ungewöhnlich. Ich denke mal, es ist generell sehr ungewöhnlich. Ja. Es gibt in Teilbereichen vergleichbare Projekte. Wir haben auch schon einige Dachbegrünungen gemacht. Insofern sind wir nicht ungeübt in dem Thema, aber in der Größe und der Komplexität ragt es natürlich doch nochmal ein ganzes Stück heraus. Ja, so ist es.
Was haben Sie gelernt in den letzten Wochen und Monaten, die Sie dieses Projekt begleiten dürfen?
Ja, also an der Stelle muss man als Landschaftsarchitekt sehr viel auch in den anderen Gewerken denken. Also man muss sich in Statik, in Haustechnik, in Architektur hineindenken, damit man genau versteht, an welcher Stelle wo man wie viel paar Zentimeter Substrat noch kriegen kann und wann die Pflanzen am besten nach oben kommen. Also es muss sehr, sehr Hand in Hand greifen. Und da lernt man einfach über sein normales Metier deutlich hinaus dann die Komplexität, ne? Der Aufgabenstellung erhöht sich und man lernt einfach da über die anderen Gewerke, über die anderen komplexen Zusammenhänge sehr viel mehr noch, ne? Also speziell Statik, man glaubt es kaum, ist an dem Projekt eben auch sehr schwierig und sehr aufwendig gewesen.
Und wie sieht's denn mit der Bewässerung aus? So mancher oder so manche mag später hochschauen und sich denken, ist das Ganze so nachhaltig, was hier betrieben wird, oder wird da nicht massig Wasser verschwendet, indem da irgendwie ein Hausmeister an den warmen Tagen hingeht und die Sprenganlage anmacht?
Die Bewässerung ist natürlich auch sehr anspruchsvoll. Das heißt, wir mussten uns hier dazu entschließen, selber eine Bewässerungsanlage zu entwickeln mit einem Spezialisten dafür, Bewässerungstechniker. Das heißt, es wird ganzjährig bewässert und das Regenwasser wird von Etage zu Etage zurückgehalten in einem Kaskadensystem, ähnlich dem Schwammstadtprinzip. Wenn dann nochmal Wasser tatsächlich das Bauwerk verlassen sollte, wird es unten in einer Zisterne gesammelt und dann wieder hochgepumpt. Das heißt, es geht kein Wasser verloren. Und zusätzlich müssen wir aber noch wässern. Und das machen wir eben ganz behutsam über die Zeit mit ganz wenig Wasser, aber eben verteilt in unterschiedlichen Kreislaufen. Also es gibt ganz viele, ich Ich glaube, pro Ebene mindestens 6 oder 8 Kreisläufe und unterschiedliche Punkte, von denen das aus losgeht. Und das ist sehr komplex, diese Steuerung. Also es ist eine kleine Automation sozusagen nur für die Bewässerungsanlage. Aber wichtig ist eben ganzjährig. Also im Winter wird es nicht abgestellt und im Frühjahr wieder angestellt, sondern wir kriegen ja immer mildere Winter und da brauchen die Pflanzen eben auch Wasser.
Kreislauf ist ein interessantes Stichwort, denn so eine Pflanze wächst und irgendwann stirbt sie vielleicht auch. Und gut, gerade versuchen sie ja hier Wurzeln zu schlagen, diese Pflanzen. Was ist, wenn die eine schon vorher schlapp macht oder die andere? Oder im Laufe der Jahre Pflanzen dann ausfallen? Muss das Ganze dann wieder neu gestartet werden irgendwann? Oder ist das nicht eigentlich schon mitgedacht von Ihnen?
Das ist natürlich selbstverständlich mitgedacht. Wir mussten auch schon im Rahmen der Baugenehmigung ein Pflegekonzept über bis 15 Jahre in unterschiedlichen Etappen, in 3 Stufen haben wir es aufgeteilt, abgeben, die Kosten dafür ermitteln. Und in Bezug auf die Pflanzen haben wir darauf so reagiert, dass wir in mehreren Generationen pflanzen. Also wir haben Pflanzen, die sind 2-3-jährig und Pflanzen, die sind 25 Jahre alt. Das heißt, wenn ein Alter mal schlapp macht sozusagen, kann der Junge oder die Junge ihn beerben. Ich habe selber auch schon einen kleinen Sämling vom Bunker dieses Frühjahr oder Sommer mitgenommen und bei uns im Balkon angezogen. Also der kann auch wieder hier zurückkommen.
Kann oder soll er irgendwann?
Das überlege ich mir noch. Nein, er kommt natürlich, wenn es geht, wenn noch Platz ist. Es ist ja alles voll hier, ne? Also wir haben ja schon die jüngere Generation gepflanzt. Muss man mal gucken, wo da noch ein Platz ist. Jetzt muss er sich erstmal ein bisschen kräftigen sozusagen.
Was glauben Sie, dieses Projekt, was bedeutet dieses Projekt für Hamburg? Ist das eine Blaupause, um auch weitere große Gebäude wie zum Beispiel einen Bunker zu begrünen?
Auf jeden Fall ist es ein Leuchtturmprojekt. Also ich war gerade jetzt Montag, Dienstag in Berlin und habe da auch das Projekt vorgestellt. Anderen Landschaftsarchitekten und jeder guckt nach Hamburg und jede Stadt in Hamburg, in Deutschland oder aber auch international versucht das in irgendeiner Form nachzuahmen, hat vergleichbare Projekte oder möchte eben auch sozusagen in der Richtung, also steckt einfach an. Ne? Das ist ja die Intention auch, dass Leute mitmachen wollen, sich angeregt fühlen und was Ähnliches in die Wege leiten. Es gibt in Hannover ähnliche Projekte, in Leipzig habe ich überall gehört, dass es da eben sozusagen gezündet hat und die sagen, guck mal, das, was in Hamburg geht, wollen wir in einer ähnlichen Form auch machen. Wichtig ist auch die öffentliche Begehbarkeit. Das ist ein super Aspekt, dass es kein privates Grün ist, sondern dass es dem Stadtteil zurückgegeben wird an der Stadt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Sie, das wollen wir nicht unterschlagen, waren ja sehr früh angezündet. Sie haben sich zu Beginn dieses Projekts ja sogar ehrenamtlich engagiert, oder?
Ja, ich fand das Projekt von Anfang an, also Oktober 2014, so super toll, weil es für mich ganz moderne Landschaftsarchitektur ist, zeitgemäße Landschaftsarchitektur. Und deshalb wollte ich einfach mitmachen, war in Workshops einfach so dabei als Fachmann und habe mich da eingebracht und irgendwann, ja, kam es dann zum Auftrag, weil es irgendwie ganz gut funktioniert hat mit der Zusammenarbeit.
Wenn dieses gute Stück eröffnet wird, womit belohnen Sie sich?
Das ist eine schwierige Frage. Also wir freuen uns, wenn wir hier alle hier hochgehen und dann zusammen vielleicht feiern. Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es irgendein erstes Konzert, wo man hingehen kann in der Halle. Das wäre super, ne? Solche Sachen.
Bleiben wir bei den Pflanzen. Die spielen eine wichtige Rolle, wenn es um die Klimaanpassung von Städten geht. Wissenschaftler Marco Schmidt von der TU Berlin jedenfalls ist sich sicher, der grüne Bunker ist ein Leuchtturmprojekt. Aber stopp, kein Bau ohne Fundament. Und deshalb lassen wir, bevor wir erfahren, warum denn die Metropolen dieser Welt nach Hamburg schauen, kurz Ronny Erfurt zu Wort kommen. Er ist Geschäftsführer von der Ingenieur- und Planungsgesellschaft Phase 10 in Freiberg in Sachsen und er ist Projektleiter dieser Bauarbeiten. Es ist, sagt er, das Projekt seines Lebens. Hören wir selbst.
Wäre der Bunker ein Mensch, wie würden Sie Ihre Beziehung, die 2016, 2017 begann, charakterisieren?
Das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Es ist auch aus Mensch, oder wenn es ein Mensch wäre, ist natürlich eine riesen Herausforderung, ihn nicht zu erobern, aber ihn zu bändigen. weil er ist natürlich in der Hinsicht für uns als Büro, aber auch für mich als Projektleiter natürlich ein riesengroßer Berg, den man besteigen muss. Und es waren viele Klippen da unterwegs, die man einfach überspringen musste. Und umso mehr sehnen wir sozusagen die Erklimmung dieses Berges, der dann am Ende hier auch ganz oben der neue Stadtgarten der Stadt Hamburg sein wird und ja eine Art Berg ja ist, weil er ja auch mit dem Bergpfad erschlossen wird.
Okay, bleiben wir bei dem Bild. Wenn er ein Mensch wäre, hätten Sie diesen Menschen ganz gut im Griff und gezähmt?
Noch nicht ganz.
Was fehlt denn?
Ah, das sind viele Themen, die es da noch gibt. Natürlich ist es am Anfang natürlich die Planung dieser ganzen Thematik und in dem sich natürlich immer wieder neue Herausforderungen ergeben haben, die man dann, ich nehme es einfach mal als Metapher, dass man zusammen natürlich geht, um halt durch dieses Gebirge von Klippen dann diesen Berg zu ersteigen.
Welche Hürde war denn die größte? Kann man da eine definieren, die größte war?
Die größte war natürlich erstmal die Hürde, dass man diese Konstruktion halt auch planerisch durchschaut und dann natürlich auch in Planunterlagen dann darstellt. Und man merkt doch heute noch, dass wir da noch nicht komplett am Ende sind, weil es auch verschiedene, sagen wir mal, Aspekte während dieser ganzen Reise gab. Eben, es war Corona, war dazwischen unter anderem, aber auch andere eben an diese ganze Thematik mit der allgemeinen Situation in der Bauindustrie. Und das war immer sozusagen eine Hürde für sich, die man da eben erklimmen musste. Und daher ist es relativ schwierig, jetzt da eine besonders herauszuheben.
Wie viele Nervenstränge lagen denn in den letzten Jahren und Monaten bei Ihnen blank?
Unendlich. Also wirklich eben, es ist, können Sie sich natürlich vorstellen, eben, das ist natürlich ein Projekt mit sehr vielen Stakeholder, die unterschiedliche, sage ich mal, auch Interessen haben. Und wenn Sie hier natürlich als einer der Mitverantwortlichen und ich als Person natürlich auch mit einer sehr hohen Verantwortung, sind sehr viele Nervenstränge waren notwendig, die, sage ich mal, belastbar zu machen und auch zu erhalten. Na, man muss eben, wenn man sich dieses Projekt jetzt nochmal näher anschaut, muss man als erstes einfach auch verstehen, dass es ja nicht nur ein Projekt oder ein Bauwerk ist, sondern es ist eine Vielzahl von unterschiedlichen Themen. Eben das eine ist der Bergpfad, der andere ist eine Veranstaltungshalle, dann kommt ein Hotel noch dazu, bis dann oben noch eine Gastro mit allen Dingen, die man da beachten muss. Und das ist dann natürlich, dort den Überblick, sage ich mal, zu behalten, ist eine große Herausforderung. Wir haben aktuell 9 Ingenieure und auch Assistenten hier vor Ort, die dahin sich die Verantwortung tragen, halt diese Themen hier zu organisieren. Und
jetzt hören wir hier, es prasselt aufs Dach. Wir sind hier in einem Container auf der Baustelle und das Wetter kommt natürlich auch noch dazu. Und wir hoffen wahrscheinlich auf einen sanften Wintereinstieg, oder aus Ihrer Sicht?
Eben mit dem Wetter hat man eigentlich in den letzten Jahren hier sehr viel Glück. Und ich hoffe auch jetzt hier auf der Zielgeraden, dass das so bleibt.
Zielgerade habe ich auch gelesen. Wir sind in der Zielgeraden. Ist es wirklich so?
Ja, schon eben. Wir haben jetzt eben in der Veranstaltungshalle zum Beispiel, werden heute jetzt die letzten Teile des Glasfußbodens verlegt. Da kommen jetzt noch, sage ich mal, Prallwände ran. Dort ist doch die Fertigstellung sichtbar. Aber auch schon haben wir verschiedene Hotelzimmer abgeschlossen. Und ich denke schon, dass wir da jetzt hier eben auf der Zielgeraden sind.
Wird das ein sanfter Aufstieg zum Schluss oder gibt es da nochmal so eine kleine, so einen Gipfelanstieg?
Na, so ein Ende von so einem Projekt oder so eine Fertigstellung hat natürlich dann auch noch eine Vielzahl von Herausforderungen. Das sind dann die verschiedenen Abnahmen, die wir dann hier organisieren müssen. Eben mal die baurechtliche Abnahme, aber auch natürlich hier bei dem Projekt eben aus brandschutztechnischer Hinsicht. Und das ist nochmal ein Schwung von Arbeit, kann man schon nochmal als einen kleinen Zielanstieg bezeichnen.
Sie haben gerade eben gesagt, Nervenstränge viele lagen blank und es braucht auch Arbeit, um sie zu erhalten. Wie haben Sie denn das geschafft?
Wie hat man das geschafft? Natürlich haben Sie, wenn Sie sich mit so einem Projekt auseinandersetzen, natürlich eine sehr umfangreiche Arbeitszeit auch, die auch teilweise natürlich Samstag und Sonntags dann in Anspruch genommen hat. Aber sag ich mal, in der Form der Erfahrung, die ich habe, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dann auch mal einfach mal zur Ruhe zu kommen, einfach mal abzuschalten. Und das gelingt mir eigentlich ganz gut.
Was heißt, der Medienbunker in der Feldstraße verfolgt Sie jetzt nicht noch bis in Ihre Träume?
Doch, manche Nacht schon, ja. Aber das ist auch normal. Das ist auch nicht schlimm. Und aber es gibt schon Momente, wo man den Schalter umlegen muss, weil das ist ja, ob das jetzt dieses Projekt ist oder andere Projekte, die wir als Büro bearbeiten, weil sonst können Sie so eine Herausforderung nicht bewältigen.
Und ich kann mir vorstellen, eine Baustelle, die erst in 38 Meter Höhe dann so wirklich beginnt, ist auch schon mal eine Herausforderung für sich. Weil Statik ist da wahrscheinlich, auch wenn es ein Bunker ist, trotzdem in irgendeiner Form Thema, oder?
Ja, so einfach, das stimmt, gebe ich Ihnen recht, weil natürlich denkt man von Haus aus, dass natürlich so ein Bunker eigentlich gar kein Thema sein dürfte. Aber sie haben ja, sag ich mal, eine Konstruktion unten drunter, wo es ja kaum Bestandsunterlagen gibt, die Herstellung dieser Außenwände ja dann auch relativ einfach oder unüberschaubar dann hergestellt worden ist. Und somit mussten wir auch im Zuge der Planung den Bestand eben sehr intensiv untersuchen bezüglich der Tragfähigkeit. Und wir haben ja eigentlich eine sehr spannende und sehr innovative Konstruktion, was das Tragwerk betrifft, dass wir am Ende des Tages eben 16 Geidinger Stützen, das sind Stahlverbundstützen, dafür nutzen halt, die auf den Außenwänden enden, dann die entscheidenden Tragelemente für die Aufstockung sind.
Zwischendurch hat es ja auch mal reingeregnet, oder? Da gab es auch unangenehme Überraschungen diesbezüglich.
Ja, das war durchaus so der Fall. Haben dann auch entsprechend reagiert. Aber wir konnten damit umgehen und haben eigentlich auch keinen größeren Schaden dadurch verursacht.
Wird es eine Blaupause für weitere Projekte dieser Art? Es gibt ja durchaus noch weitere Bunker.
Glaube ich nicht.
Warum nicht?
Ja, erstmal ist jedes Gebäude ja eine Art Unikat. Und was verschiedene Funktionalitäten in sich vereint und ja auch ein Gebäude ja immer in einen städtebaulichen Kontext steht und kann mir nicht vorstellen, dass so eine Art vom Projekt man einfach kopieren kann und auf einen anderen Bunker, sag mal, draufstehen kann.
Sie wären jetzt nicht der Bunkerbegrüner.
Das weiß ich jetzt noch nie eben. Es ist ja jetzt abhängig von dem Bedarf der Kunden, aber ich glaube es nicht.
Mit dem Wissen von heute, würden Sie diesen Job nochmal annehmen?
Ja.
Das ist eine klare Antwort. Und wenn das gute Stück eröffnet wird und da steht und Sie alles abbauen, was wahrscheinlich auch sehr lange dauern wird, womit belohnen Sie sich dann?
Ja, ich werde dann oben stehen mit dem Glas Sekt und werde mit den Projektbeteiligten da anstoßen, dass wir das geschafft haben.
Mit Sekt?
Mit Sekt oder mit dem Bier aus meiner eigenen Craftbeer-Brauerei.
Ach, sehen Sie, Sie sind Craftbeer-Brauer.
Naja, das ist ein kleines Hobby.
Heimbrauer?
Nee, ich habe eine kleine Craftbeer-Brauerei mit einer Gastronomie. Ich habe meinen alten Bahnhof gekauft und habe dort dieses Stück da entwickelt und wird jetzt auch betrieben.
Okay, beeindruckend. Der Grund, warum die Metropolen dieser Welt nach Hamburg schauen, ist allerdings ein anderer. Er ist Vorbild und Demonstrationsprojekt für die Klimaanpassung von Großstädten weltweit, sagt Marco Schmidt von der TU Berlin. Er erhebt mit rund 80 Sensoren wichtige Daten über die Auswirkungen der Bepflanzung auf Temperatur, Wasserablauf, Intensität und Verdunstung. Die Erkenntnisse können helfen, den Urban Heat Island Effekt zu mildern. Er entsteht durch hohe sommerliche Temperaturen im Zuge von wochenlangen Hitzewellen und der damit verbundenen besonders starken Aufheizung bestimmter Stadtgebiete. Ursachen sind zum Beispiel ein hoher Grad an Bodenversiegelung, also das Fehlen von Vegetation und offenem Boden. Marco Schmidt muss, um die Daten einsehen zu können, nicht unbedingt nach Hamburg fahren. Er kann das auch in Berlin tun. Aber derzeit steckt er noch voll in den Vorbereitungen seines Forschungsprojekts. Und weil er als Wissenschaftler gerne auch selber Hand anlegt, also Sensoren verlegt oder Kabel verbuddelt, ist er öfter in der Stadt. Ich habe ihn auf der Ebene 0, dort, wo die Aufstockung beginnt, getroffen. Und welche Frage eignet sich als Einstieg an dieser Position besser als diese?
Bevor wir einsteigen in die Wissenschaft, eine ganz profane Frage. Sehen Sie mal, ich schaue da auf so eine riesen Spinne vor mir, krass. Schönes Beispiel für Ausblick. Welchen Ausblick mögen Sie denn hier am liebsten? Haben Sie da schon einen?
Ja, wenn dann ganz oben. Also ich kletter mal gerne auf die Dächer, weil dann hat man den besten Überblick. Und ich habe früher eigentlich genau zu diesem Thema auch mal meine Diplomarbeit geschrieben, schon 30 Jahre her. Extensiv begrünte Dächer und Auswirkungen auf das Stadtklima. Und das findet sich jetzt eigentlich hier oben auf dem Dach auch am besten wieder.
Sie sind nicht zum Spaß hier, sondern das Ganze hat einen ernsten Hintergrund. Es geht um Sensoren, es geht um klimaschutzrelevante Daten, eigentlich um Begriffe wie Verdunstungskälte, die Pflanzen erzeugen und die dann am Ende auch dem Stadtklima zugutekommen. Bleiben wir bei dem Stand jetzt. Die Sensoren sitzen ja noch gar nicht, noch geht es um was ganz anderes, oder?
Ja, ich muss es erstmal vorbereiten. Das muss man auch im Planungsprozess schon und dann auch während der Bauausführung. Es geht vor allen Dingen darum, dass man auch hier ausreichend Kabelverbindungen hat. Also überall da, wo Sensoren hinterher hin sollen, muss ich jetzt natürlich schon sofort Halt schreien. Und entweder habe ich die selber verlegt oder ich muss das dann in Auftrag geben bei den Gartenlandschaftsbauern.
Was sind das für Kabel und wo kommen die genau hin?
Ja, es sind Buskabel. Wir kommunizieren mit einem Computer, der nach außen eine Verbindung hat. Dann kann ich auch von Berlin aus gucken, was hier gerade passiert, ne, ob es gerade regnet, wie sind die Oberflächentemperaturen. Aber natürlich ist es auch eine Kontrolle, ob die Sensorik funktioniert. Das sind im Prinzip Buskabel, die hängen alle so hintereinander und die werden alle nacheinander abgefragt. In der Regel so einmal alle 5 Minuten. Und ja, das gibt uns dann hinterher Informationen zur Erfolgskontrolle.
Und die laufen dann von unten bis ganz nach oben ins oberste Stockwerk dieses Bunkers?
Ja, genau. Also wir gehen einmal unten in die Zisterne. Das ist so der tiefste Punkt. Denn sehr viel dreht sich um das Thema Wasser. Ja, es geht um Starkregenbewirtschaftung, aber insbesondere um die Frage Verdunstung. Also wie viel verdunstet hier? Weil das kann man direkt bilanzieren zur Kälte, die dann erzeugt wird. Das ist sozusagen gegen den Urban Heat Island Effekt die wichtigste Maßnahme. Das ist immer die Verdunstung von Wasser.
Und wenn ich das weiß, wie viel verdunstet, was bringt mir das dann?
Jeder Kubikmeter, der verdunstet hier, erzeugt so 3 bis 5 Kubikmeter an Land im Einzugsgebiet. Und wir haben im Moment das Problem, dass wir weltweit immer trockener werden. Wir versiegeln sehr viel Fläche. Das ist so im Schnitt 150 Quadratkilometer jeden Tag an Urbanisierung weltweit. In Deutschland sind es ungefähr 1 Million Quadratmeter jeden Tag. Und das hat natürlich eine Auswirkung. Also überall da, wo wir Flächen versiegeln, läuft das in der Regel in die Kanalisation, in das nächste Oberflächengewässer und dann ins Meer und ist dann weg. Also am Meer verdunstet jetzt nicht mehr, weil da immer mehr Wasser reinfließt, sondern wir brauchen eigentlich dieses Wasser an Land. Und das nennen wir den sogenannten kleinen Wasserkreislauf.
Hier an diesem Ort können wir dafür sorgen, dass dass es kühler wird, dass das Klima besser wird. Also was erzeuge ich dadurch, dass ich offensichtlich in irgendeiner Form Landverlust kompensieren kann?
Ja, wir haben hier mehrere Fragestellungen. Zum einen steigt immer mehr der Bedarf für Klimatisierung im Sommer. Also es wird immer wärmer und da bieten Pflanzen eigentlich so die beste Option. Man kann es auch technisch verdunsten, Wasser, ne, in Lüftungsanlagen, in Klimaanlagen, wir nennen das eine adiabate Kühlung, um dann Gebäude damit zu klimatisieren oder Computerserver runterzukühlen. Meistens wird aber im Moment immer noch Strom verwendet. Mhm. Und das ist eigentlich total kontraproduktiv, weil jede Kilowattstunde Strom, die in so eine Kältemaschine reingeht, wird zu einer Kilowattstunde Abwärme. Ja, also so wie ihr Kühlschrank, ne, in der Küche. Der erzeugt nicht in Wirklichkeit Kälte, sondern er erzeugt mehr Wärme, als er innen sozusagen an Kälte erzeugt. Und das muss man vermeiden, weil das verschärft diesen Urban Heat Island Effekt. Sondern was wir brauchen, ist wirklich die Verdunstung von Wasser, weil das ist der Wasserkreislauf, ist die einzige reale Form der Kühlung, ne. Das ist so, wenn wie Sie im Sommer einen Liter trinken oder einen halben Liter Bier und schwitzen das hinterher aus, damit kühlen Sie sozusagen sich selber. Sie schwitzen. Damit regulieren Sie ihre Temperatur. Und das können die, machen die Pflanzen auch. Und das kann man auch am Gebäude messen und nachempfinden. Dann brauchen wir wesentlich weniger Energie innen zur Klimatisierung.
Gibt es schon Experimente wie dieses?
Also das ist jetzt schon ziemlich einmalig hier. Ich arbeite an dem Thema jetzt wirklich schon mehr als 30 Jahre. Wir haben schon einige Projekte auch realisiert, den Potsdamer Platz in Berlin zum Beispiel, da haben wir ein großes Gewässer, was mit Regenwasser gespeist wird, da verdunstet das Wasser auch. Da habe ich noch ein Projekt in Berlin-Adlershof, da verdunsten 450 Kletterpflanzen das Regenwasser, was wir auf den Dächern auffangen. Und ich habe auch viel mit Dachbegrünung bislang schon immer gemessen. Also gibt es auch mehrere Projekte, die ich bislang begleitet habe. Aber dieser Bunker ist schon ziemlich einmalig. Also auch in seiner Komplexität. Wir haben auch ganz viele Bäume. Das ist was ganz Ungewöhnliches. Also Bäume auf einer Dachbegrünung ist schon sehr selten. Es gibt noch ein Beispiel, diesen Bosco Verticale in Mailand. Diesen vertikalen Wald heißt er übersetzt. Aber da findet keine wissenschaftliche Untersuchung statt. Ne, sondern das soll funktionieren und das wird auch gepflegt. Ja, aber um diese ganzen Erfahrungen zu übertragen auf zukünftige Projekte, das ist sozusagen meine Aufgabe hier. Wir nennen das immer ein Reallabor. Ja, das ist sozusagen hier ein Reallabor. Ne, wir können auch ganz viel messen an so einem kleinen, im Labormaßstab, an einem Quadratmeter. Das habe ich früher immer gemacht. Da haben wir Lysimeter aufgebaut, in eine Dachbegrünung integriert, ne, oder so richtig große Lysimeter, die auch eine Agrarnutzung haben. Aber das sind immer nur Quadratmeter-Untersuchungen. Das doch wirklich auf den Bestand zu übertragen, da läuft es doch irgendwie immer ein bisschen anders. Also wir brauchen eigentlich beides. Ich mache auch beides. Ich mache manchmal einen Quadratmeter in der Untersuchung. Aber hier in dem Fall, das ist natürlich super. Ist auch toll, dass der Bauherr sich auch hier drauf einlässt. Das ist schon mal klasse.
Und inwiefern legen Sie da selber Hand an? Also wenn es zum Beispiel um das Verlegen der Kabel oder nachher das Platzieren der Sensoren geht?
Ja, das ist eigentlich schon auch interessant. Also ich habe das auch weltweit schon gemacht. Also in Südkorea, die wundern sich dann immer, dass ein Wissenschaftler dann anfängt, irgendwie sich einen Blaumann anzuziehen, einen Lötkolben in die Hand zu nehmen und auch eine Schaufel. Aber das gehört mit dazu, weil ich muss auch sicher sein, was ich messe, dass das auch Hand und Fuß hat, dass das stimmt. Also welche Sensoren, die muss man vorher auch einmal kalibrieren. Und so groß ist das Budget jetzt hier auch nicht, ne? Also ich habe jetzt hier nicht eine volle Stelle oder so, sondern wir haben dann auch einfach Teilleistungen, die müssen wir selber ausführen. Also es ist einmal auch, um Kontakt zu kriegen zu dem, was passiert da. Mhm. Deswegen machen wir das. Deswegen buddel ich auch Kabel hier ein. Und manchmal vergebe ich das. Aber wir bauen auch dann immer als Universität die Sensorik immer selber auf.
Sie sind ja ein bisschen zwischengeschaltet. Das heißt, Sie greifen nicht nur selber zum Spaten, um die Kabel einzubuddeln, sondern wahrscheinlich ist auch die Auswahl der Pflanzen vielleicht entscheidend. Oder ist das egal bei diesem Projekt? Inwiefern ist da die Kommunikation zum Beispiel mit Landschaftsgärtner wichtig oder mit anderen Parteien auf dem Bunker?
Ich gebe auch Hinweise für Planung, aber hier bin ich ein bisschen zu spät dafür gewesen. Also da ist der Planungsprozess eigentlich schon ziemlich fortgeschritten. Und wir kommunizieren aber ganz viel mit den Landschaftsarchitekten. Das ist eigentlich sozusagen der erste Bezug, den ich habe. Und die haben auch einen Haufen Fragen. Und diese Fragen kann ich aber im Prinzip meistens auch nicht beantworten, sondern die können wir am Ende des Projektes beantworten.
Das über 5 Jahre läuft.
Ja, wir haben insgesamt 3 Jahre Finanzierung und durch eine Bauverzögerung, würde ich mal sagen, muss ich noch einmal kostenneutral verlängert, vielleicht 1,5 Jahre.
Schaut die Welt auf dieses Reallabor?
Also das Interesse ist jetzt schon ziemlich groß und ich glaube, wenn es eröffnet wurde, wir sehen das ja auch an anderen Bauprojekten hier, wie die Elbphilharmonie, dann ist das Interesse wahrscheinlich super groß. Also jetzt gibt es schon ganz viele Anfragen, die man auch gar nicht bearbeiten kann. Ne? Was läuft, ob sie mal gucken können und so. Es wird sicherlich hier einen Ansturm geben hinterher, auch von Architekten und auch von der weiteren Öffentlichkeit, die wissen wollen, was ist gut gelaufen, was sind die Lessons learned, welche Pflanzen sollte man nächstes Mal vielleicht nehmen, welche haben sich durchgesetzt. Und das sind offene Fragen, die wir dann eigentlich nur durch die Begleitung hinterher wirklich beantworten können.
Zukunft und Vergangenheit treffen im Bunker aufeinander. Die 2400 Zwangsarbeiter, die ihn miterbaut haben, fanden in den Nächten des Bombenhagels hier keinen Unterschlupf. Sie durften nicht hinein. Der Bunker ist eben, neben all den guten Dingen, die nach Kriegsende hier geschahen und auch noch geschehen, ein steinerner Zeitzeuge des Krieges mit all seinem Leid. Der Verein Hildegarden will an die Schicksale, die mit ihm verbunden sind, erinnern. Er plant eine Dauerausstellung und Informationstafeln an vielen Punkten im Gebäude, Lesungen, Filmvorführungen. Auch eine Bunkerhill-Galerie featured bei Hildegarden, in der zeitgenössische Non-Profit-Kunst ausgestellt werden soll, möchten sie gestalten. 250.000 Euro aus dem Sanierungsfonds der Stadt Hamburg fließen speziell in den Erinnerungsort. Voraussetzung dafür war, dass der Verein 20.000 Euro Eigenkapital einbringen kann. 2022 hatte Hildegarden diese Summe mit einem Crowdfunding aufgebracht. Die Hildegardener und Hildegardenerinnen haben sich viel vorgenommen. Diese zwei Frauen,
Anita Engels,
Urte Usling,
wissen mehr.
Was macht ihr genau bei Hildegarden?
Wir sind beide Vorstandssprecherinnen bei Hildegarden.
Wie lange macht ihr den Job schon?
Ich bin seit 2. Juni 2015 beim Projekt.
Und du?
Ja, ich bin ein bisschen jünger dabei. Ich bin erst vor 2,5 Jahren hier ins Viertel gezogen und habe das dann gesehen und habe mich sehr dafür interessiert und bin jetzt seit einem Jahr Vorstandssprecherin mit Urte zusammen.
Hildegarden, der Name deutet es an, findet statt auf dem Bunker, aber auch drinnen. Fangen wir mal ganz oben an. Wir waren ja ganz oben schon. Was macht ihr da oben auf dem Bunker?
Oben auf dem Bunker entsteht ja ein Dachpark und wir waren ein bisschen am Anfang beteiligt bei der Planung des Dachparkes, wie er aussehen könnte und konnten da so erste Ideen oder unsere Ideen mit einbringen. Und die wurden dann damals in den Beteiligungsverfahren mit reingenommen und Teile von unseren Ideen wurden dann umgesetzt. Wie zum Beispiel, dass wir eine Pergola haben wollen, die dann später bewachsen ist. Und wie man jetzt sehen kann, steht die dann oben auch auf dem Dachpark.
Und es wird Gemeinschaftsgärtnerin geben, oder? Ist das noch aktuell?
Ja, wir haben auch den Platz, wo wir ein bisschen Urban Gardening machen. Zum einen gibt es Beete für erwachsene Menschen und zum anderen wird es Beete für Kinder geben, die dann natürlich niedriger sind. Diese sind dann aber nicht oben auf dem Dachpark, sondern stehen auf dem Kragen.
Der Kragen ist für alle, die nicht ganz so drin sind in der Bunkerthematik da draußen.
Wenn man auf den Bunker raufguckt, dann sieht man ungefähr nach zwei Drittel Höhe so eine Ausbuchtung. Und das ist der Kragen.
Ihr seid also auf dem Kragen, ihr seid oben und ihr seid im Bunker. Und da werdet ihr Erinnerungsräume schaffen, richtig?
Ja, genau. Das ist die feste Absicht. Aber auch da, die Erinnerungsorte, die sind auch außen. Also wir haben im alten Bestandsbunker einen Raum, in dem es eine Geschichtswerkstatt und Ausstellungsflächen geben wird, um an die Geschichte des Bunkers zu erinnern, der ja mit Zwangsarbeit errichtet worden ist, der ein Militärgebäude war, von Hitler sozusagen veranlasst, von Speer erdacht. Aber es soll eigentlich schon anfangen, wenn man den unteren Bergpfad betritt. Also wenn man sich dieser schönen, wunderbaren Aussichtsfläche oben, der wunderbare Dachpark, dann nähert. Der vorgesehene Weg ist ja von ganz unten erstmal durch das Drehkreuz, dann den unteren Bergpfad hochsteigen, rund um den Bunker herum. Und bis man dann ganz oben ist und überall da, soll es Informationspunkte geben, Fokuspunkte und auch Sichtachsen, wo man an bestimmten Stellen eben auch vermitteln kann, in welchem Kontext dieser Bau entstanden ist, welche Funktion er hatte.
Ich nehme an, ihr habt euch intensivst mit diesem Bunker auseinandergesetzt, um das alles umsetzen zu können. Habt ihr in dieser Auseinandersetzung, im Rahmen dieser Auseinandersetzung, etwas gelernt, was euch total überrascht hat?
Ja, also mich hat daran vieles überrascht. Ich wohne seit 2006 in Hamburg und bin häufig im Bunker gewesen bei den verschiedenen Unternehmen oder zu Konzerten im Übel und Gefährlich. Aber man hatte ja eigentlich keine Möglichkeit, sich dieser Geschichte zu nähern. Das steht nirgendwo. Also wir mussten dann wirklich, ich musste für mich sehr mühsam nachkramen und zum Glück hat Urte hier ja sehr, sehr intensiv auch ein Archiv schon mit aufgebaut. Also für mich war diese ganze Baugeschichte sehr interessant und dass es eben tatsächlich nicht in erster Linie ein Zivilschutzbunker war, sondern eine Kriegsfunktion hatte. Mich hat überrascht, wie im Umfeld, wie zerstört hier alles war. Also der ganze Gebäudekomplex, in dem ich jetzt wohne, im Karo-Viertel, der war dem Erdboden gleichgemacht im Zuge des der Luftangriffe bei der sogenannten Operation Gomorra. So, und da findet man dann viele Elemente, die vollkommen überraschend sind, auch die verschiedenen Nachnutzungen dann nach dem Krieg. Also das ist, glaube ich, das, was mich am meisten umgehauen hat, was Hitler eigentlich vorhatte mit diesem Bunker nach dem gewonnenen Krieg.
Ja, Hitler hat damit gerechnet, dass er gewinnt und er siegt und hat die Nachnutzung dieses Gebäude schon beim Bau des Gebäudes beachtet. Also die Fensteröffnung gab es von Anfang an, als der Bunker gebaut wurde. Die wurden dann nur für den Krieg zugemauert, damit nichts passiert, weil Hitler ja dachte, wenn der Krieg zu Ende ist, dann kommt er mit weißen Marmorplatten und verkleidet diesen Bunker mit weißem Marmor und stellt noch zwei ähnliche Gebäude hin aufs Heiligen Geistfeld, um dann so eine Art Versailles-ähnliche Schlossanlage zu haben. Deshalb sieht man auch, wenn man mal auf Wikipedia guckt und sich den Bunker ansieht, sieht man ja schon die Fensteröffnungen, die da drin sind. Und als der Krieg vorbei war und Hamburg so zerbombt war, war es notwendig, dass man viele Unterkünfte auch noch hat für die ganzen ausgebombten Leute. Und in dem Zuge wurden dann auch die Fensteröffnungen freigesprengt, sozusagen die vorhandenen, damit die Leute, die da Unterschlupf finden, ein bisschen Licht haben.
Aber ist es nicht irgendwie auch fantastisch, was aus diesem Bunker dann danach geworden ist?
Ja, es ist schön, dass, also normalerweise sollte der Bunker ja gar nicht mehr existieren, weil Großbritannien natürlich nach Kriegsende gesagt hat, alle Kriegsbauten und alles, was an Hitler und Faschismus erinnert, soll dem Erdboden natürlich selbstverständlich gleichgemacht werden. Aber es war nicht möglich, alle Hochbunker in Hamburg, und Hamburg ist eben die Stadt mit den meisten Hochbunkern, tatsächlich alle abzureißen. Zumal gerade die Bunker nicht dafür gemacht wurden, dann einfach abzureißen. Und es gibt ja hier in Hamburg noch den Energiebunker in Wilhelmsburg. Und das ist auch der große Bunker stehen geblieben. Den kleinen Bunker haben sie platt gemacht. Und hier Hamburg, Heiligen Geistfeld, gab es eben auch den großen Bunker. Das ist jetzt der Bunker, den konnte man auch gar nicht mehr niederreißen, weil die U-Bahn schon da war, die Bebauung war schon zu dicht und es hätte zu wahnsinnigen Komplikationen und Störungen hätte es kommen können, wenn der große Bunker hätte gesprengt werden. Deshalb haben sie es auch nur geschafft, den kleinen Bunker zu sprengen, den ehemaligen Leitbunker. Das Fundament gibt es noch und da steht das Telekom-Hochhaus jetzt drauf, hinter dem Millerntor.
Zu dieser Frage, ist das nicht toll, was aus dem Bunker jetzt gemacht wird? Das finde ich eben auch. Also das ist für mich auch ein großer Anreiz, mich hier zu engagieren, dass man mit diesem monströsen, gewaltigen Bauwerk, dass man dem etwas Friedliches, Grünes obendrauf setzt, etwas, was für alle zugänglich ist, ein öffentlicher Raum ist. Für mich ist das eigentlich nur möglich und funktioniert nur als ein gutes Konzept in der Kombination mit dem Erinnerungsort. Weil ich mir das schwer vorstellen kann, auch schwer erträglich finde, dass jetzt alle Leute da hochkommen und das wird natürlich ein toller Aussichtspunkt werden da oben und dann hat man da Familienzusammenkünfte und trinkt Bier und Sekt und wenn dann nicht da gleichzeitig auch diese Idee mit mittransportiert wird und sich die Leute damit auch auseinandersetzen können, was diese Geschichte eigentlich alles mit sich bringt, dann finde ich das sehr einseitig. Und das würde mir persönlich auch nicht ausreichen. Also deswegen ist genau diese Kombination. Man setzt etwas sehr Friedliches da oben drauf. Und macht aber jetzt eben auch erstmalig die Geschichte des Bunkers einem breiteren Publikum öffentlich zugänglich.
Educaten und nicht nur entertain will auch Till Westhäuser, hat er mir im Gespräch verraten. Obwohl entertain bei ihm eher im Zentrum steht. Er ist Gastgeber und General Manager des neuen Reverb bei Hard Rock. Das Hotel wird in die Aufstockung des Bunkers ziehen. Es ist das erste seiner Art in Europa und es wird quasi auf dem Bunker um die neue Sport- und Veranstaltungshalle Georg-Elser-Halle drumherum gebaut. Das Hotel bespielt auch die Gastronomie im und auf dem Bunker und die richtet sich an alle HamburgerInnen, betont Till. Das Reverb zu begleiten ist auch für ihn als erfahrenen Hotelmanager ein echtes Novum. Der Bunker hat seine Ecken und Kanten, das Viertel, in dem er steht, auch. Nicht alle hier wünschen sich ein Hotel in der Nachbarschaft. Das Projekt ist emotional und wird im Quartier durchaus kontrovers diskutiert. Mich interessiert, welche Gefühle Till für dieses Objekt hat. Wenn der Bunker ein Mensch wäre, wie, lieber Till, wäre euer jetziger Beziehungsstatus?
Ja, ich hoffe, dass wir gerade in einer prickelnden, spannenden Kennenlernphase sind, wo wir Gemeinsamkeiten entdecken, wo wir unsere Beziehung zueinander entwickeln und daraus eine tolle Beziehung entsteht. Du weißt ja, wie es am Anfang ist. Es sind die Schmetterlinge, es sind die Gefühle, es sind die Flugzeuge im Bauch. Und so ähnlich fühlt sich das gerade auch an. Also es ist ein ganz, ganz einzigartiges Gebäude, wo ich schon seit vielen Jahren auch Bezug zu habe. Und jetzt dieses einzigartige Hotel mit den Gastronomien oben entwickeln und leiten zu dürfen, ist die schönste Aufgabe, die ich mir hätte erträumen können.
Du hast gesagt, du hast schon eine Beziehung voraufgebaut zu diesem Objekt. Inwiefern? Weil du bist ja kein Hamburger, oder?
Ja, doch. Ich bin kein gebürtiger Hamburger. Ich bin gebürtiger Berliner, lebe aber jetzt schon zum dritten Mal wieder in Hamburg und habe quasi nach meiner Ausbildung, während meines Studiums schon mal 3 Jahre in Hamburg gelebt und war sehr häufig im Übel und Gefährlich. Kenne den Bunker. Meine Tante wohnt hier in der Marktstraße im Karolinenviertel, wo ich auch schon als kleiner Junge zu Besuch war und am Bunker vorbeigelaufen bin und war dann 2016 bis 2019 noch mal 3 Jahre in Hamburg und habe im Atlantik die Position des Verkaufs- und Marketingdirektors bekleidet und habe also schon eine Vorgeschichte in Hamburg und bin nicht ganz frisch in Hamburg, nicht ganz neu.
Das kann ich mir vorstellen, vom Vorteil sein, denn dieses Objekt ist natürlich viel diskutiert worden. Wie diplomatisch muss man denn da veranlagt sein als Person, als Charakter, um dieses Hotel dort gut im Viertel zu vernetzen? Oder ist das eigentlich egal?
Nein, egal ist es ganz sicherlich nicht. Diplomatie ist, glaube ich, in vielen Bereichen des Lebens wichtig, gerade wenn es um unterschiedliche Interessengruppen geht, die man versucht zu vereinen. Der Bunker ist mit Sicherheit ein sehr kontroverses Projekt, sage ich jetzt einfach mal so. Auf der anderen Seite bin ich da eigentlich, muss ich ehrlich sagen, Regina, auch sehr, sehr zuversichtlich, dass ich in den letzten Wochen und Monaten sehr viele positive Kommentare, sehr viel positives Feedback bekommen habe von den Hamburgerinnen und Hamburgern, die sich super freuen, dass es da nächstes Jahr losgeht, dass Hamburg einen neuen, sehr, sehr besonderen Ort bekommt, der die Stadtteilkultur auch ein Stück weit mit abbildet, der einen tollen Aussichtsplattform über den Dächern der Stadt bekommt, wo man kostenfrei hochgehen kann, sich seine Stadt nochmal aus einer ganz anderen Perspektive anschauen kann und dass ich da eigentlich eine sehr große Vorfreude spüre und das freut mich wiederum auch und steckt mich auch an, Von daher würde ich die kontroverse Diskussion ein bisschen in Anführungsstrichen setzen und bin da jetzt eigentlich an einem Punkt, dass ich merke, das Viertel freut sich, der FC St. Pauli beispielsweise als Nachbar freut sich. Wir hatten vor 3-4 Wochen ein Mietertreffen mit allen Mietern im Bunker durchgeführt, wo ich auch eine große Vorfreude gespürt habe. Und von daher blicke ich da eigentlich sehr positiv in die Zukunft.
Ich meine, am Ende ist es ein Hotel. Es ist natürlich von der Seele her Hard Rock schon eines, wo ich aus dem Bauchgefühl heraus sagen würde, das passt besser als ein anderes Designhotel. Trotz allem ist natürlich die Frage, wie verankere ich das in dem Viertel? Und wenn du sagst, es wird die Stadtteilkultur abbilden, wie genau wird es das denn tun?
Kann ich nur bedingt jetzt zustimmen, weil wir uns auch in erster Linie sehr stark gastronomisch identifizieren. Und das Hotel ist ein Teil von dem, was da oben passieren wird. Wir haben 4 Gastronomien geplant, die auch für die Hamburgerinnen und Hamburger geplant sind. Von einem Coffeeshop, einer Bar, einem Restaurant und auch einer Pop-up-Gastronomie oben auf dem Dach, wo wir vielleicht gleich nochmal detaillierter drauf zu sprechen kommen. Und die Hauptzielgruppe für all diese Restauration und gastronomischen Outlets sind die Hamburgerinnen und Hamburger, die wir da erreichen wollen und die wir da oben einladen wollen, eine tolle Zeit zu haben und ihre Stadt aus einer neuen Perspektive kennenzulernen. Also das Hotel ist ein Punkt, ein wichtiger Punkt, wo wir natürlich internationales Gästeklientel oder auch ein touristisches Gästeklientel mit ansprechen werden. Aber die Gastronomie wird hauptsächlich einen sehr lokalen Charakter bekommen und ein Outlet, sage ich jetzt mal, eine Restauration in einem der Geschütztürme. Wir haben ja oben auf dem Bunkerdach 4 Geschütztürme, wird Caro und Paul heißen. Und Caro und Paul ist eine Anlehnung ans Karolinenviertel, an St. Pauli, wo wir ganz bewusst, wie gesagt, diese lokale Stadtteilkultur auch bedienen wollen, auch abbilden wollen und den Hamburgerinnen und Hamburger einen tollen neuen Ort geben wollen, wo sie an 7 Tage die Woche Live-Musik genießen können, wo sie ein ganz neues Restaurantkonzept erfahren können mit einem sehr, ich sag jetzt mal, niedrigschwelligen Konzept. Also was ich auch in den letzten Wochen sehr häufig gehört habe, das wird ein Gourmet-Tempel, es wird ein Michelin-Sterne-Restaurant, es wird ein Luxushotel, wo ich immer so ein bisschen schmunzeln muss und mich immer frage, wo diese Gerüchte herkommen. Also wir planen wirklich ein Restaurantkonzept, was wirklich für jede Frau und jeder Mann quasi 7 Tage die Woche geöffnet ist, wo man nach der Arbeit oder vielleicht auch während der Arbeit zum Lunchen, zum Abendessen, auf dem Feierabendbier vorbeikommen kann und tolle, interessante, neue Aspekte über die Hansestadt mitnehmen kann, erfahren kann. Wir wollen die Bunkergeschichte auch thematisieren. Wir wollen dann eine sehr, ich sag mal, proaktive Erinnerungskultur auch mit anstoßen und auch Informationen weitergeben. Und ein Stück weit soll der Besuch auf dem Bunker nicht nur entertain, sondern auch educaten. Wir wollen das Thema Nachhaltigkeit sehr divers bespielen, was sich natürlich anbietet bei der Dachbegrünung und den Nachhaltigkeitsthemen, die da in der Realität bautechnisch umgesetzt worden sind. Und von daher ist es, glaube ich, auch ein Thema für die Hamburgerinnen und Hamburger und nicht nur für die Touristen.
Siehst du, es wird nicht nur nicht langweilig für dich und euch, sondern es wird auch für uns als BesucherInnen nicht langweilig und als Gäste. Das heißt, es gibt insgesamt 4 gastronomische Betriebe. Einer davon ist dieser Pop-Up-Container.
Yes.
Und in den anderen 3, was kann ich mir da vorstellen?
Wir haben, wie gesagt, diese 4 Geschütztürme oben auf dem Bunkerdach. In einem Geschützturm wird die Rezeption des Hotels stattfinden. In dem anderen Geschützturm wird ein Rockshop stattfinden, wo wir zum Teil eine eigene Kollektion aufsetzen, aber auch Merchandise vertreiben werden. Und dann haben wir da noch 2 Geschütztürme, wo gastronomische Konzepte reinkommen. Der eine Geschützturm wird eine All-Day-Bakery, eine Art Coffeeshop auf 2 Etagen, sowohl mit Sitzplätzen als auch mit Grab-and-Go-Theke. Und dann der 4. Turm, super spannend, wird ein dreigeschossiges Bar-Restaurant-Konzept entstehen, wo quasi der einzige Turm, der nochmal erweitert worden ist, auf mehrere Etagen. Wir haben in der ersten Etage quasi, wenn man reinkommt, die Bar dort mit 125 Sitzplätzen. Das wird eine sehr coole Bar mit Live-Musik, mit infusionierten Spirituosen, einen großen Fokus auch auf lokale Weine wird es dort geben. Aber auch ein paar Bartender-Specials, sage ich jetzt mal, wo unser Barteam jetzt schon an ganz speziellen Longdrink- und Cocktail-Variationen arbeitet. Und über dieser Barfläche wird dann eine Restaurantfläche entstehen. Da werden wir ein sehr besonderes neues Konzept ausprobieren. Und zwar werden wir ein Restaurant auf 75 Sitzplätze dort an den Start bringen, was komplett auf die Speisekarte verzichtet. Also wo wir wegkommen von diesem klassischen à la carte Gedanke, hohes Überraschungsmomentum. Und dann die dritte Etage darüber ist dann nochmal ein Private Dining Bereich, der eigentlich mit zu diesem Restaurant gehört, mit einer eigenen exklusiven Rooftop-Terrasse, sage ich jetzt mal, wo man auch nochmal die Möglichkeit hat, draußen zu sitzen und diesen traumhaften Blick gerade in den Sommermonaten unter freiem Himmel zu genießen. Das ist unser Caro und Paul Bar-Restaurant-Konzept, was, wie gesagt, in Anlehnung ans Carolinenviertel sehr kreativ ist, sehr verspielt ist, sehr auch künstlerisch ist vom Interior Design und dann aber auch wie St. Pauli sehr laut sein wird und sehr musikalisch sein wird und auch ein bisschen frech sein wird. Ja, und dann haben wir noch unser Hauptrestaurant. Da würde ich den Namen jetzt noch nicht verraten. Ein bisschen was müssen wir uns auch noch aufheben. Ich kann jetzt hier nicht mein ganzes Pulver verschießen.
Oh, wie schade.
Auch ein cooles Restaurantkonzept, was, sage ich mal, am Freitag und Samstag auch durchaus in die Richtung einer Club-Gastronomie geht, wo wir an 7 Tagen die Woche Frühstück, Mittag, Abendessen und ich sag mal After-Dinner-Drinks anbieten, also gefühlt irgendwie 24 Stunden am Tag dort geöffnet sein werden. Und ein tolles Konzept dahingehend, dass wir ein bisschen mit diesem klassischen Menü spielen. Es gibt ja in der klassischen Gastronomie immer dieses Protagonist-Antagonist. Das heißt, wir haben einen Hauptgang und dann gibt es eine Beilage. Und dieser Hauptgang ist sehr häufig ein Fleischgericht und die Beilage sind dann die Kartoffeln oder ein Gemüse. Und wir drehen das Ganze einfach mal um. Also wir sagen, wir legen den großen Fokus aufs Gemüse.
Lass uns nochmal, ich weiß, du hast gleich noch einen Termin und zwar ein Vorstellungsgespräch und ihr werdet viel Personal brauchen für das, was ihr da vorhabt. Ja, ja. By the way, wie viel Personal ist es denn, was da arbeiten wird?
Ja, wir sind jetzt ungefähr bei 130 bis 140 Mitarbeitern. Ja.
Okay, ja. Für 134 Zimmer, das wollen wir nochmal erwähnt haben, für das Hotel selber plus dann die ganzen Gastronomien.
Korrekt.
Was ist dein Roadie-Bunkerzimmer?
Ja, und zwar wird das ein Mehrbettzimmer sein, wo quasi 4 Personen oder auch maximal 6 Personen in einem Zimmer übernachten können. Und es gibt so ein sogenanntes Stockbett, aber wirklich sehr stylisch umgesetzt vom Innenarchitekten. Super cooles Interieur, wo dann aber 4 bis 6 Personen in einer Zimmerkategorie, entweder eine Familie, könnte aber auch eine,
ich sag, der Junggesellenabschied.
Der Junggesellenabschied sein, zum Beispiel, genau. Und die können dann, wie gesagt, diese Roadie-Bank-Kategorie für sich buchen. Genau.
Das klingt auf jeden Fall sehr rockig. Wird es ein Hotel sein, wo man auch zur Ruhe kommen kann? Ich meine, wir bedenken, es ist um eine Sporthalle und eine Konzerthalle drumherum gebaut. Und dann ist da ja auch noch das Übel und Gefährlich. Da ist eine Musikschule. Ja. Das ist alles jetzt nicht drauf ausgelegt, total ruhig zu sein, was wir ja auch mögen. Dafür ist er ja irgendwie da.
Stimmt.
Wie ist denn das, wie spielt das Hotel damit? Ist das ein Ort, wo man zur Ruhe kommen kann als Gast oder sollte man sich, wenn ich da aufkreuze, schon damit abfinden, dass das jetzt nichts ist, wo ich wahnsinnig in Stille vor mich hin leben, schlafen, essen, genießen kann?
Ja, also ich glaube, es wird mit Sicherheit, ich meine, wir sind ein innerstädtisches Hotel. Wir sind, ich sage immer, im Bermuda-Dreieck zwischen Schanze, Reeperbahn und Karolinenviertel. Das ist natürlich eine spezielle Ecke in Hamburg, wissen wir auch. Aber es wird trotzdem dieses Zusammenspiel aus Sound and Silence geben, sage ich jetzt einfach mal. Die Anlage ist recht groß. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mit Menschen spreche, die jetzt nur unten an der Feldstraße vorbeilaufen und da hochgucken, die doch unterschätzen, wie viel Platz da oben am Ende des Tages auch entstehen wird.
Du hast ja jetzt schon gesagt, so ihr habt das nächste Jahr 2024 ja gastronomisch quasi schon durchgeplant, ja, in den einzelnen Quartalen.
Ja.
Und du willst dein Pulver nicht ganz verschießen, aber kannst du ein offizielles Eröffnungsdatum nennen?
Ja, freue ich mich sehr, dass wir das mittlerweile können.
Yeah.
Und wir haben dafür, ich sage jetzt mal grob, die erste Aprilwoche angedacht. 1. April könnte es werden, kein April-Scherz. So planen wir im Moment, dass wir da quasi am 1. April eröffnen. Wir haben jetzt seit ganz kurzer Zeit auch unsere Öffnungsparty terminiert, wo wir jetzt im Moment den 5. April, den Freitag, ins Auge fassen. Ich muss einfach dazu sagen, dass wir bei diesem gesamten Projekt einfach immer noch ein Stück weit auf Sicht fahren.
Es bleibt spannend. Bis zum Schluss. Und zwar für alle Beteiligten. Für neue und bestehende Mieter und Mieterinnen dieses wirklich sehr besonderen Ortes. In Hamburg neigt man dazu, Gebäude, die scheinbar hässlich sind oder nicht reinpassen, fix abzureißen. Da fällt auch so manches spannende Zeitzeugenbauwerk der Abrisskugel zum Opfer. Der Bunker hat sich dem entzogen. Ich persönlich stand den Plänen, ihn zu begrünen, zu Beginn mit gemischten Gefühlen gegenüber. Ich mochte seine Klobigkeit, die sich ungeschönt im Stadtbild zeigte. Der Dorn der Geschichte, der sich nicht ausradieren lässt. Die Begrünung, dachte ich, mildert seinen historischen Kontext. Ich muss aber auch zugeben, dass ich mich über seine Funktion als Schutzbunker im Zweiten Weltkrieg hinaus nie genauer mit seiner Historie beschäftigt habe. Sie drängte sich seinen Gästen nicht auf. Seine Geschichte wird erst jetzt mit der Aufstockung auch vor Ort thematisiert. Und das finde ich gut. Die Umnutzung des Bunkers als Ort für Musik und mediale Vielfalt empfand ich schon immer als ein starkes Zeichen. In diesem Kontext, dem Ganzen die grüne Krone aufzusetzen und Raum für Begegnungen zu schaffen, der Vergangenheit und Zukunft abbildet, das ist dann doch ein schöner Gedanke. Kurz, ich freue mich auf die Öffnung und ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt. Und hey, nicht jedes große Bauvorhaben in Hamburg kann sich auf eine Eröffnung freuen. Siehe Elbtower. Wie sagte mein dem Projekt gegenüber auch nicht ganz unkritisch eingestellter Bürokollege Andreas, jetzt, wo der Bau in vollem Gange ist, möchte ich auch, dass es funktioniert. Jawohl, auf gute Nachbarschaft. Das war unser Ausflug in und auf den grünen Bunker St. Pauli. Mehr über den Bunker, ich sagte schon zu Beginn, liest ihr auch in der kommenden Ausgabe des Magazins Der Hamburger. Sie erscheint am 1. Februar 2024. Bevor ich euch in euer Jahresfinale verabschiede, möchten wir, unser ganzes Hamburger Team, uns bedanken für euren Support. Ohne euch wäre das hier nichts. Deshalb die Bitte, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn, wenn noch nicht geschehen, und schenkt uns eine positive Bewertung. Damit bereitet ihr uns und unseren Gästen eine Riesenfreude. Für mich war das die letzte Folge in diesem Jahr. Ich wünsche euch ein schönes Finale 2023 und ein gutes Ankommen in 2024. Mein Kollege Boris Rogosch bastelt gerade an einer schönen Happy New Year Folge für euch. Die hört ihr am 30. Dezember. Wir hören uns wieder am 15. Januar mit den Eisbademeisters. Die gehen ins kalte Wasser, damit anderen warm ist. Wer steckt dahinter? Wie sind sie auf diese Idee gekommen? Und steigen sie wirklich bei jedem Wetter in die Elbe? Danke an alle, die an dieser Folge mitgewirkt haben und mir neue Perspektiven eröffnet haben, vielleicht auch euch. Danke auch an Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt, an Laura Matta-Morosch, die das Cover-Artwork verantwortet, und an Julia Schwendner, die Story fotografisch begleitet hat. und natürlich an euch fürs Zuhören. Frohe Weihnachten, habt es schön und bleibt gesund. Eure Regine Marxen und die Hamburger Gang. Der Hamburger Podcast ist eine Produktion von Sounds & Pots Studio für kreative Audioformate Hamburg und dem Magazin Der Hamburger. Wenn ihr Vorschläge und Anregungen habt, sendet diese gerne an hello@soundsandpots.studio. Mehr über das Magazin Der Hamburger erfahrt ihr unter www.derhamburger.info. Ahoi und tschüss.